Das wirklich größte Leid kann der Mensch empfinden, weil er zur Verzweiflung fähig ist. Und das heißt, dass du dein Leid verknüpfst mit der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft.
Die einzige wirkliche Kraft, die du haben kannst, der wirklich der Herr ist. Weil an allem anderen, wenn du das nicht hast, verzweifelst du einfach.
Also Gott antwortet nicht, sondern stellt nur Fragen. Und dann ist man natürlich geneigt, sich hinzustellen und zu sagen, was soll das? Was willst du von mir?
Herzlich willkommen zum Podcast Im Osten was Neues mit Pater Isaac von den Zisterziensermönchen aus Neuzelle und mit mir Linda. Unser Thema soll heute Leid sein und warum Gott Leid zulässt, aber am Anfang beten wir mit euch.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Vater, wir stellen alle die Frage, warum, aber wir bitten dich, dass du uns ja wirklich Vertrauen in dich schenkst. Dass wir akzeptieren und erkennen, dass du größer bist als unsere Gedanken, dass du stärker bist als unser Können und dass du größer und tiefer bist als unsere Liebe. Und deshalb vertrauen wir dir, weil wir dir nicht in die Karten schauen können, aber weil wir dich hoffentlich erlebt haben als einen uns liebenden Gott. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott, im Heiligen Geist durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Amen.
Schön. Also eigentlich nicht schön, weil Leid erstmal primär nicht schön. Aber vielleicht definierst du erstmal, was ist überhaupt Leid oder was denkt man, was Leid ist?
Also man muss mal sagen, Leid empfinden können Tiere, also teilweise Tiere und der Mensch. Ja? Pflanzen haben kein Leid. Wenn du einer Pflanze draußen, einer Tulpe, die Blume den Kopf abhackst, dann leidet die daran nicht. Ja?
Die aber stirbt halt.
Nö, die Tulpe, wenn ich die oben die Blüte, die wächst noch ein bisschen weiter, oder? Wenn sie, keine Ahnung, ich bin kein Botaniker. Aber auf jeden Fall, Tiere können Leid empfinden. Beispielsweise eine Kuh kann ich quälen, ich kann Tiere quälen. Ja, während ich mit Pflanzen würde jetzt, glaube ich, kommen Leute auf die absurdesten Gedanken, aber ich glaube, ich kann eine Pflanze nicht quälen. Ne? Aber wenn du zum Beispiel eine Kuh nimmt den Bolzenschussapparat auf dem Feld umbringst, plupp weg, dann werden die anderen Kühe innerhalb der nächsten Minuten einfach weiter grasen, als ob nichts gewesen wäre. Das heißt, viele Tiere können ihr Leid gar nicht biografisch verarbeiten, also sprich trauern.
Mhm.
Ja. Es gibt ein paar Tiere, bei denen gibt es so grenzwertige Trauersituationen, Hunde, ne, die ja sehr in ihrem Reflexion sehr nahe dem Menschen sind, irgendwie von ihrem Verhalten, weil sie einfach schon so lange mit Mensch zusammenleben. Aber vor allem auch Primaten. Also es gibt Affen, die wirklich irgendwie schon das auch biografisch verknüpfen können, irgendwie so trauern können um jemanden, um ihre Mittiere. Also wenn ich dich jetzt in irgendwo einsperre und dir sage, du wirst hier nie mehr freikommen, dann kannst du das Leid, das du gerade empfindest, auf morgen, auf übermorgen, auf die nächsten Tage, auf dein ganzes Leben projizieren und bist verzweifelt, weil du keine Hoffnung mehr hast. Und das ist das absurdeste Leid, das es gibt. Und es ist ja auch oft, dass wir Menschen halten ja sehr, sehr viel aus. Also beispielsweise Frauen bei der Geburt halten unglaublich viel aus. Aber wenn es ein anderer Schmerz bei der Geburt, wenn du weißt, okay, das ist jetzt absurd vielleicht der Schmerz, aber da kommt jetzt gleich ein Kind, ja, als du hast diesen Schmerz und du weißt nicht, ob er morgen aus ist oder übermorgen chronische Krankheit, was auch immer. Und das führt zur Verzweiflung. Das heißt, der Mensch ist fähig zu körperlichem Leid, der dein Fuß wehtut, zu psychischem Leid, zu seelischem Leid und zu Verzweiflung, die das größte Leid ist. Und das ist schon abnorm, weil der Mensch halt zum absolut Guten fähig ist, ist er halt auch zu dieser Erfahrung fähig. Er ist ein biografisches Wesen.
Aber warum lässt Gott das zu, dass wir solche Erfahrungen machen oder dass wir leiden überhaupt, dass wir das aushalten müssen, dass wir die Fähigkeit dazu haben, okay, das ist ja unbestreitbar, das ist ja gut, aber gut ist ja nicht, das wir das erleiden müssen, also dass wir überhaupt leiden müssen.
Genau, man muss mal unterscheiden, als dass wir Schmerz empfinden, als die banale, ist einfach mal eine Reaktion unseres Körpers. Also ist es gut, dass du Schmerz empfindest, wenn du auf eine Herdplatte fasst. Ist einfach gut, ist einfach, weil dadurch lernst du, hey,
das ist heiß.
Heiß, ja. Mhm. Natürlich kannst du auch Schmerz empfinden, wenn jemand böse zu dir ist und die falschen Schlüsse rausziehen, aber körperlicher Schmerz ist erstmal eine Schutzreaktion einfach, ne? Das ist ja auch irgendwie in Anführungsstrichen gut, wenn uns unser Fuß wehtut, weil dann merken wir, hey, pass auf, da ist dein Band gerade gedehnt, du musst es schonen, damit es wieder wachsen kann oder so, ne?
Mhm.
Es sind einfach eine Schutzreaktion. Und dieser Schmerz ist ja per se nicht schlecht, ja. Dann muss man auch immer sagen, es gibt halt unterschiedliche Dinge, zum Beispiel, ja, machen wir einfach so, also Schmerz und dann ist dieses komische Leid, was seelisch und psychisch und so weiter ist, ja, oder auch, und da muss man halt immer nach dem Grund fragen, warum leiden wir Menschen, und da gibt es verschiedene Gründe, oft ist es, weil der ein Mensch dem anderen was Böses antut, und da muss man das eigentlich relativ leicht beantworten, auch wenn es unglaublich staunenswert ist, nämlich Gott lässt Leid zu, dass wir einander verletzen, weil wir halt liebesfähig sein dürfen. Also wenn wir alle quasi nur immer nach Instinkten ablaufen würden wie Roboter, dann könnten wir nicht lieben, aber können den anderen auch nicht verletzen. Gott hätte uns auf die Schiene setzen können, du kannst nur das Gute tun. Ja, das wäre natürlich möglich, aber dann wären wir nicht frei. Das ist ungefähr so, das ist ein hartes Beispiel, aber wenn man in Beziehungen nicht frei ist zu gehen, dann ist die Beziehung nicht aus Liebe. Ja? Also bitte, man soll nicht aus Beziehungen rausgehen, aus treuen Beziehungen, aber auf keinen Fall, aber wenn man dazu gezwungen wird, ist es Sklaverei. Also es muss diesen Abhang geben, was Schlechtes zu machen, damit das Gute möglich ist.
Mhm.
Und natürlich verwechseln wir Menschen das immer. Wir denken immer, boah, die Grenzen, weil wir immer so gegen Grenzen laufen. Also die 10 Gebote zum Beispiel, wenn man die durchliest, denkt man sich, oh Gott, wenn das jetzt Jesus noch mit, du darfst nicht lüstern auf eine Frau schauen, verknüpft, du darfst nicht mal schwören, du darfst nicht mal irgendwie was, dann denkst du dir, da darf ich ja gar nichts mehr. Aber das ist ja schon die Lüge, weil die 10 Gebote sind, musst du dir vorstellen, einfach so, wie wenn du dir das da vorstellst, du kriegst jetzt 20 Millionen Quadratkilometer und da sagt einer, mach, was du willst, aber geh nicht über die Grenze. Und wir denken uns, oh, Grenze, warum kann ich da nicht rüber, warum kann ich da nicht rüber? Aber eigentlich ist es ein unglaublich großer Raum der Freiheit in der Liebe. Und das muss Gott, und dieses Leid muss Gott zulassen, wenn er liebesfähige Menschen haben will. Das muss man einfach mal so sagen. Also, dass wir einander Böses tun können, muss Gott zulassen, weil das Gute dadurch nur möglich ist.
Ja.
Aber wenn wir nicht frei zum Bösen werden, werden wir nicht wirklich frei zum Guten. Und dann gibt es natürlich anderes Leid, zum Beispiel durch Naturkatastrophen. Und das ist natürlich komplizierter. Da muss man sagen, in Naturkatastrophen, das wissen wir nicht, warum Gott es macht. Ja, da kommen wir jetzt gleich noch dazu, zu der Frage, warum. Aber warum Naturkatastrophen, das wissen wir nicht. Wissen wir nicht, können wir auch nicht beantworten. Ein was wird sich bei Naturkatastrophen helfen, die Menschen oft mehr zusammen als davor. Ja, wenn es wirklich hart auf hart kommt, sind sie da und helfen einander. Kann aber auch ins andere Extrem umschlagen.
Genau, und es kann ja auch einfach die Ursache sein, dass es auch teilweise vom Mensch gemacht ist. Dass der Umgang mit der Welt führt zu Naturkatastrophen, die ja aus irgendwelchem nicht guten Umgang, den wir Menschen mit der Welt machen.
Ja, aber teilweise auch nicht.
Gibt jetzt nicht jedes Erdbeben wahrscheinlich dem Klimawandel
zuzuschreiben. Ja, aber apropos, da gab es, hat im Mittelalter, das hat die ganze Theologie durcheinander gebracht. Es gab nämlich, ich glaube, das war das in eine Überschwemmung von Lissabon. War irgendwie entweder so eine Art kleiner Tsunami oder Erdbeben oder irgendwas. Oder war es ein Erdbeben? Ich weiß gerne mal, eine Naturkatastrophe, ich glaube in Lissabon. Und jetzt kommt's. Es ist die ganze Stadt kaputt gegangen, außer das Rotlichtviertel, denn das war auf Stein gebaut. Das ist natürlich biblisch.
Super.
Das ist natürlich biblisch der absolute Super-GAU. Weil alle haben auf Sand gebaut, aber das Rotlichtviertel stand auf Stein und ist nicht kaputt gegangen. Und das war für die mittelalterlichen Theologen, das war der Super-GAU. Wie kann das jetzt sein?
Wieso hält das aus?
Ja, gerade Sodom und Gomorra. Und dadurch ist halt einfach auch erkenntlich, wir können nicht alles minutiös auf irgendwelche Ursachen, Gott will das
zurückführen. Und das ist ja genau die Frage. Du kannst nicht rausfinden, warum eigentlich. Weil wenn du die ganze Zeit fragst, warum passiert das, warum passiert das, warum musste ich dadurch, warum musste ich das erleiden, dann wirst du nie erfahren, bevor du nicht beim Herrn wirklich direkt vor der Tür stehst und ihn vielleicht persönlich fragen kannst. Weil ich glaube, das ist auch Das ist auch Teil des Ganzen, dass man es nicht rausfinden kann, weil wüsste ich warum, dann wäre ich mir ja sicher. Aber sicher soll ich mir ja gar nicht sein, weil wenn ich sicher bin, ist es ja auch wieder so ein Ding, was gar nicht aus Freiheit passiert, was gar nicht aus Glauben passiert und aus Liebe, sondern ich bin sicher, also muss es so sein. Also kann ich gar nicht anders.
Ja, aber man muss auch sagen, Gott könnte uns gerne die Allwissenheit geben, weil unser Herz dafür nicht rein ist. Stell dir vor, Hitler wäre allwissend gewesen. Was wäre dabei rausgekommen? Er hätte immer gewusst, wo die Rote Armee und die Alliierten angreifen. Das heißt, auch das Böse in uns wäre dann allwissend.
Ja.
Und es ist nicht, weil Macht, das wäre ungefähr so, wie wenn du sagst, ja, umso mächtiger ich werde, umso besserer Mensch werde ich. Ich meine, die Epstein-Files und so weiter, die zeigen, dass durch Macht du nicht unbedingt nicht besser wirst. Ja. Und deswegen die Allmacht, zu wissen, was alles für uns gut wäre und wie wir uns, das ist ein ganz, ganz problematisches Ding, weil Macht ist nicht gut oder schlecht. Es kommt das gute Herz an.
Ja. Na, und halt, ich meine halt auch dieses Vertrauen, dieses in Liebe Vertrauen haben und nicht die, immer die Antwort aufs Warum kennen, sondern einfach Vertrauen, okay, das wird schon einen Grund haben. Ich vertraue dir. Also, das ist einfach, dass der Schritt immer notwendig ist, ins Vertrauen zu gehen und nicht ins Wissen.
Ja.
Also, das ist einfach, glaube ich, der, wenn du das im Kopf hast, dann, dass du nicht immer die Antwort aufs Warum wissen wirst.
Ja, genau. Und da muss man natürlich sagen, das ist auch, glaube ich, die Frage nach dem Warum. Ist per se eigentlich schon ein gewisses Misstrauen.
Ja, weil dann ja, vertraust aber, du ja nicht, dass der Grund gut ist.
Ja, also, aber man darf natürlich nicht den Fehler machen und jetzt dann immer kacke drauf sein, wenn man warum fragt. Das ist die normalste Frage der Welt.
Und die passiert aber, ja auch genau. Automatisch. Also automatisch, wenn dir irgendwas passiert, boah, warum ist denn das jetzt so?
Ja, und man muss halt, man muss aber dann schon mitnehmen, dass das schon ein bisschen Misstrauen ist. Also man muss erkennen, bitte Herrgott, ich vertraue dir nicht, dass du das Beste für mich willst, dass du mehr weißt als ich und dass deine Weisheit größer ist als meine Hühnersuppe.
Aber gerade im Leid ist das ja genau die Frage, die du dir stellst. Du musst irgendwas erleiden, keine Ahnung, jetzt muss ja kein Beispiel, dir passiert irgendwas. Irgendwas Schlimmes passiert dir, du wirst krank oder du hast schlechte Erfahrungen oder was auch immer. Irgendwas Schlimmes passiert dir und du fragst dich doch automatisch, warum. Also völlig legitim. Und die Frage wirst du aber nicht beantwortet kriegen. Nie.
Genau, und das ist das schöne Beispiel von Hiob. Weil das muss man wirklich, Hiob hat einen Dreh- und Angelpunkt, die Begegnung mit Gott. Die Begegnung mit Gott. Also Hiob, der da alles richtig macht, das ist ja wirklich schon krass überzeichnet. Ne? Wahrscheinlich hat es diesen Hiob gegeben, aber wird er dargestellt, als er hat auf Deutsch gesagt, keinen Fehler und er macht alles richtig und es läuft alles und ist alles super. Und dann wird ihm genommen, ne? Seine Kinder, seine Herde, seine Gesundheit, seine Frau, alles. Er verliert alles und steht dann halt mit seinen Fragen vor Gott, mit seinen Fragen. Und Gott kommt, und das ist schon crazy, Gott kommt und beantwortet seine Fragen nicht. Aber jetzt bevor man dann, was er dann sagt, bevor wir da hinkommen, Gott begegnet ihm. Gott begegnet ihm. Das vergisst man manchmal. Wenn man sagt, okay, das, ich habe dir gestern darüber gepredigt, das ist, dass ich dann, wenn ich denke, Alter, Gott stellt sich einfach hin und sagt, warst du dabei, als ich die Erde gegründet habe? Hast du die Sterne? Kannst du die Sterne bewegen? Nö. Ja? Kannst du den Tod, stehst du an den Toren des Todes? Nö. Ja? Er stellt nur Fragen. Also Gott antwortet nicht, sondern stellt nur Fragen. Und dann ist man natürlich geneigt, sich hinzustellen und zu sagen, was soll das? Was willst du von mir? Aber das Faktum, dass diesem Hiob in seinem Leiden Gott begegnet, das sagen wir, ja, wir regen uns nur drüber auf, was Gott da macht. Ja, das ist schon wieder das nächste Misstrauen. Aber dass in seinem Leiden diesem Hiob Gott begegnet, und das ist das, was ich glaube, Chesterton oder C.S. Lewis gesagt hat, dass Gott in unseren Sehnsüchten flüstert, aber er schreit in unserem Schmerz. Und das ist schon faszinierend, dass von Anfang an im Alten Testament es ein Gott ist, der uns sieht. Ne? Ein Gott, der seine Kinder sieht, ein Gott, der mitleidet, ein Gott, der dabei ist, der involviert ist. Und dessen Fragen dann befriedigender sind als die Antworten von Menschen. Und ich weiß nicht, ob das verständlich ist, aber wenn man diesem lebendigen Gott begegnet ist, dann weiß man, dass das mehr Vertrauen schafft als 1000 Antworten, wieso, weshalb, warum. Ne?
Ja, ich glaube, das ist einfach auch der Gamechanger ist, dass du, wenn du Gott in deinem Leid begegnest, egal ob jetzt was, keine Ahnung, deine Kinder gestorben sind oder du deinen Job verloren hast oder deine Eltern gestorben sind oder was auch immer oder du irgendwas aufarbeitest, was dir als Kind passiert ist, egal was es ist, was dein Leid ist, wenn du in deinem Leid Gott erkennst und zulässt und ihn dann vielleicht auch noch spürst, das ist ja wieder so ein Gefühlsding, ja, aber es ist nun mal so, dann ist es, glaube ich, der Gamechanger, weil dann kannst du heilen, also von deinem Leid und vielleicht sogar erkennen, das wäre ja dann noch die Stufe drüber, dass dein Leid vielleicht sogar einen Sinn hat. Also, dass Gott dieses Leid zugelassen hat, weil er dich irgendwo hinstellen will, weil er was mit dir vorhat, weil du ja vielleicht durch dein Leid, was du erfahren hast, irgendwas Positives bewirken kannst oder was auch immer, oder dass du daran wachsen solltest. Also irgendeinen Sinn hat dein Leid ja. Genau. Und das kannst du nur erkennen, wenn du Gott vertraust in dem Leid.
Ja, und manchmal erkennst du es auch nicht, aber du kannst nur vertrauen. Ne?
Ja.
Aber das ist halt, da muss man schon sagen, also damit das jetzt nicht falsch in den falschen Hals, da die Leute in den falschen Hals bekommen, ist natürlich nicht, wir alle kennen Leid und in der Seelsorge hörst du auch Sachen, die himmelschreiend sind. Und du wirst jetzt nicht zu leichtfertig sagen, ja, Gott weiß alles, Gott macht alles, ist schon klar, ne? Diese Frage des Warums ist sehr, sehr relevant. Aber das Zweite ist halt auch natürlich, was die Jesuiten immer gesagt haben, das ist wichtig, ne? Handle, als ob es Gott nicht gäbe. Also mach, tue, versuch die Probleme zu lösen, aber vertraue, als ob es dich nicht gäbe. Also an dem Punkt, wo du merkst, das liegt nicht in meiner Macht, geh ins Vertrauen. Ja? Mhm. Nicht, dass es so rüberkommt, so nach dem Motto, ja, Gott macht schon alles. Ja? Mhm. Aber der Bischof Fulton Sheen nennt diese zwei, fand ich sehr schön, zwei Beispiele, dass er sagt, naja, eine Maus in einem Klavier, ja, die springt da drin rum und denkt sich, oh Gott, warum bewegt sich das alles, warum ist es so laut und warum hin und her? Die sieht das große Ganze gar nicht. Oder eine Spinne auf dem Stahlträger einer Golden Gate Bridge, ne? Die erkennt die Gesamtarchitektur gar nicht. Und dann nimmt er dieses Bild, und das ist eigentlich ein wunderschönes Bild, mit dem geknüpften Teppich. Weil wer schon mal einen Teppich, also die neuen maschinellen ist was anderes, aber wer so einen geknüpften Teppich schon mal gesehen hat, auf der Rückseite schaut er manchmal ziemlich grob aus, gerade wenn er noch gemacht wird und geknüpft und da die Fäden runterhängen. Du erkennst nichts, du weißt nicht, was los ist, schaut gruselig aus und manche Farben gefallen dir nicht und so weiter. Und wenn dann der Teppich am Ende unseres Lebens rumgedreht wird, ja, und wir draufschauen, dann wird die Architektur sichtbar, wird die Kunst dahinter sichtbar. Und unsere Aufgabe ist, die Farben, die unser Leben uns schenkt, immer in Freiheit auch mit Gott, zu Gott hinzuhalten. Da gehört auch die Farbe des Leides dazu. Ja? Und das ist einfach notwendig. Das ist sehr, sehr wichtig. Und im Endeffekt muss man sagen, können wir alle nur vertrauen, weil wissen tun wir es nicht. Ja? Ja. Wir können nur vertrauen, dass der Gott lebendig ist.
Ja, da gibt es so ein witziges Reel von Sheldon Cooper dazu, was das im Prinzip aussagt, wo der da sitzt. Also Sheldon Cooper von hier, Big Bang Theory, ich weiß nicht, kennt man bestimmt so. Der sitzt da und liest so dieses Drehbuch und die ganze Zeit steht da, warum, warum, warum? Und am Ende so, ah, deswegen. Und das ist, glaube ich, auch das, was es ja aussagt, dass du die ganze Zeit dein Drehbuch deines Lebens sozusagen durchblätterst und dich die ganze Zeit fragst, was soll die Scheiße eigentlich? Und am Ende, wenn du dann vorm Herrn stehst, ah, oder vielleicht auch nicht, aber das ist ja das, was man im Kopf hat, dass man irgendwann... Ja, da gibt
es diese kitschige Aussage, die aber natürlich stimmt, Gott spielt in meinem Leben keine Rolle, er ist der Regisseur, ne?
Ja, aber es ist ja so. Und es ist ja, wenn du Gott diese Rolle zuschreibst, des Regisseurs...
Regisseur.
Schweres Wort.
Regisseur.
Dann, oder wenn du das Vertrauen darin hast, dass der dir schon die Regieanweisungen gibt...
Architekt.
Dass er dir die richtigen Regieanweisungen gibt, das ist ja auch die Schwierigkeit, in deinem Leid dann nicht dich abzuwenden, sondern dich zuzuwenden und halt wirklich dann zu sagen, okay, ja, ich gebe dir jetzt hier die Regie, sagt man das so? Ich gebe dir die Regie? Weiß nicht, aber jedenfalls.
Vertraue dir die Regie an.
Genau, du bist, ja.
Mach mal so eine Zungenbrecherfolge.
Ja, genau. Sag mal ganz dreimal schnell Regisseur, Regis.
Ach, ja, wie Regie halt, wie Regisseur. Wie das Sir.
Genau. Jedenfalls, wenn du das dem Herrn zuschreibst, dass er das ist, dann fällt dir ja Vertrauen leichter. Aber wenn ich du dir selber das Äpfchen im Kopf, also, was du machst. Jedenfalls, wenn du dir diese Rolle zuschreibst, dann wird es ja nicht funktionieren.
Mhm.
Sondern wenn du wirklich Vertrauen hast, dass Gott diese Rolle einnimmt und dass er dir aber schon alle deine Sachen, die du brauchst, um deinen Film zu drehen, gegeben hat, dann wird es klappen. Aber nicht, wenn du selber einfach versuchst, deinen Film alleine zu drehen.
Ja, und es gibt dieses...
Kannst nicht gleichzeitig Schauspieler und Regisseur sein.
Ja, im echten Leben vielleicht. Manche können das, aber...
Ja, aber wird nicht gut am Ende vielleicht.
Nö.
Wird anstrengend. Wird vielleicht auch zu anstrengend.
Ja, kann schon sein. Aber im echten Leben auf keinen Fall. ob es im Film geht, keine Ahnung, wenn bestimmt ich irgendwelche Klugscheißer in der Möglichkeit kommen. Aber
hat den Satz total schlau.
Ja, das stimmt. auf jeden Fall, da gibt es auch dieses kitschige, dieses Spuren im Sand, dieses, ja. Was sich viele und Frauen in die Küche ich hängen.
Getragen.
Genau.
Ja.
Dass sich jemand aufregt und sagt, ja, aber schau, das war so anstrengend da und ich waren quasi nur zwei Spuren im Sand und dann, wo warst du? Und dann sagt Jesus, ich habe dich getragen.
Ja. Aber eigentlich und voll schön.
Weil genau eigentlich ist sau schön. Man darf es halt nicht leichtfertig machen. Und im Endeffekt muss man wirklich sagen, es ist so, dass in unser aller Rückspiegel, glaube ich, in der Retrospektive uns allen irgendwie das oft im Leben klar wird, dass der Herr da war. Aber im Moment hadern wir oft.
Klar, weil es da ja anstrengend ist. Weil das ja die Phase ist, wo du geprüft oder was auch immer wirst und wo du auch angegriffen wirst. Nicht nur geprüft, sondern wo der Angriff von der anderen Seite ja viel leichter ist. Weil dir geht es ja schon schlecht. Du bist ja schon offen für alle anderen Ablenkungen, Sehnsüchte, was auch immer. Und da ist natürlich dieses Angegriffenwerden viel leichter. Und dass du da verlierst nicht, aber dass du da vielleicht schwach wirst, viel wahrscheinlicher.
Deswegen sagt C.S. Lewis in Dienstanweisungen an einen Unterteufel, sehr zu empfehlendes Buch übrigens an alle, unbedingt lesen, sagt er, dass die Vergangenheit nicht, dass der Teufel in der Vergangenheit relativ wenig machen kann. Weil wenn du auf die Vergangenheit schaust, wirst du, wenn du dich mit der Vergangenheit beschäftigst, auch mit der Historie, wirst du meistens schlauer. Ja? Wenn du dich mit deiner eigenen Vergangenheit beschäftigst, siehst du auch oft die Spuren Gottes, siehst das Positive, das Negative. In der Gegenwart werden wir angefochten, aber im Hier und Jetzt ist eigentlich auch nur Gott präsent. Ne? Wir flühen oft aus der Gegenwart. Ne? Um zu beten, müssen wir ja oft mal ankommen in der Gegenwart. Aber er sagt, die Zukunft, das ist ein bisschen flapsig formuliert, weiß nicht, ob er es genauso sagt, aber es ist die Zeit des Teufels, weil wir halt, das geht ja uns ja allen so, ne? Wenn man abends im Bett liegt, dann denkt man sich, oh Gott, morgen, meine Güte, wie soll das jetzt hinhauen? Und dann das, jetzt beispielsweise, keine Ahnung, aber man ist viel mehr geneigt, irgendwie Hiobsbotschaften, oder beim Hiob, Hiobsbotschaften da hinein zu projizieren in die Zukunft, weil hätte, könnte, wollte, sollte, müsste. Und es kommt immer erstens anders, als wie man denkt, ne?
Ja.
Als zweitens, wie man denkt, glaube ich, gibt es ja dieses Sprichwort. Und das muss man ehrlicherweise sagen, dass man da schon sehr aufpassen muss, immer wieder zu vertrauen, ins Hier und Jetzt zurückzukommen. Ja? Auch wenn Verzweiflung droht. Ich halte es gerade aus, Herr. Dann wirst du mir morgen auch noch die Kraft schenken. Meine Oma, die meinen Opa 8 Jahre lang gepflegt hat, sich dabei auch zugrunde gerichtet hat, die hat immer gesagt, wenn du denkst, es geht nicht mehr, komm von irgendwo ein Lichtlein her. Ne? Komm von, dass sie gebetet hat, gesagt, der Herrgott gibt Kraft. Und irgendwann am Schluss, die war dann nicht mehr wirklich sehr leistungsfähig, auch gedanklich nicht mehr so da, aber sie hat dann gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich das ohne den Herrgott geschafft hätte. Ja,
ja. Weil er eben der Gamechanger ist. Genau. Ich glaube, dass du wirklich nur daraus auch irgendwann Kraft schöpfen kannst. Weil wenn du an so einem Punkt bist, wo du, keine Ahnung, wo du deinen Mann pflegst, wo du deine Kinder verloren hast, vielleicht durch irgendwelche Schicksalsschläge oder andere schlimme Sachen, die einfach passieren, die mir jetzt nicht mehr einfallen. Was Leute teilweise erleiden müssen, ist ja unaussprechlich. Und da kann man immer nur froh sein, dass man das selbst nicht erleiden muss. Aber jedenfalls glaube ich, dass die einzige wirkliche Kraft, die du haben kannst, der wirklich der Herr ist. Weil an allem anderen, wenn du das nicht hast, verzweifelst du einfach und bist irgendwann so am Ende, dass du es nicht schaffst, dass du dich vielleicht selbst umbringst sogar oder dass du, keine Ahnung, einfach dein Leben lang depressiv bist, an irgendwelchen psychischen Krankheiten leidest, daraus folgend an deinem Leid oder dass du einfach dein Leben lang in deinem Leid lebst. Also du hast mal irgendwann so ein Ding gesagt, das ist mir auch sehr hängen geblieben, dass du kannst dein Kreuz alleine tragen. Oder du kannst es mit wie ein Bauchladen vor dir hertragen, dass es alle sehen und dich immer so, ja, oh, die Arme oder der Arme. Oder du kannst es mit Jesus zusammentragen und dann wird es halt. Aber das, dazu musst du halt erkennen, dass dein Kreuz Jesus die ganze Zeit schon mit dir getragen hat, dein Leid. Und das dann geht's.
Und das ist das, genau, das ist aber nur in der Gottesbegegnung möglich. Und in der Gottesbegegnung hörst du nicht Antworten, sondern nur die Frage, bin ich nicht größer als du, vertraust du mir? Fragezeichen. Und wie Hiob halt sagt, das finde ich, dieser Satz ist schon wunderschön. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und ich werde ihn schauen in meinem Fleisch, dem so zerfetzten. Also er sagt nicht, hey, das und das muss gut werden damit, das und das muss klappen damit ich den Herrn, sondern ich weiß, dass mein Erlöser lebt, dass er größer ist. Ne? Und jetzt, vielleicht können wir zum Schluss noch die Frage halt dann stellen, wie umgehen mit dem eigenen Leiden? Ne?
Ja, und wie komme ich wirklich dahin? Leiden? Ja. Und wie komme ich dahin, dass ich mit meinem eigenen Leid zu Gott gehen kann? Wie schaffe ich das? Wie schaffe ich diesen Schritt? Weil es ist so schwer. Also wenn du wirklich irgendwas, wie schaffe ich denn Vertrauen? Wo kommt denn Vertrauen her? Wie kriege ich es denn hin?
Ja, ich glaube, dass wir aufs Leid alle erst einmal auch mit Ablenkung reagieren. Ganz normal.
Ja.
Oft ist es so, diese typische Trauerkurve, ne? Nicht wahrhaben wollen, verdrängen. Ja. Dann irgendwo kommt dann die Aggression und dann der Tiefpunkt, die Akzeptanz. Und oft geht es dann auch wieder aufwärts. Mhm. Ja.
Wenn du es denn akzeptiert hast. Genau. Aber der Weg dahin, dein Leid zu akzeptieren und es zu deinem Leid zu machen und nicht immer die ganze Zeit rumzuheulen, warum muss ich jetzt, warum muss ich jetzt?
Es gibt aber Leute, die verdrängen sehr lang und dann wirkt der Herr.
Echt?
Gibt's auch. das gibt's schon auch.
Ja,
dann die Lektion
ist ja,
noch später
geht ja
lernen.
Gar nicht um die Länge des Leidens und um die Länge der nicht akzeptieren wollen, sondern wie komme ich denn dahin zu akzeptieren?
Naja, egal, ich glaube, das ist alles ein Ringen. Das kann man jetzt keine Pauschale. Aber du brauchst immer Menschen, bei denen du dich auch auskotzen kannst. Du brauchst auch Gebetsformen, bei denen du dich auskotzen kannst. Ja. Und du brauchst immer wieder auch Erfahrungen Gottes. Und die musst du auch einfach heraufprovozieren, den Herrn bitten. Ich lasse dich nicht los, ehe du mich segnest. Ne?
Hm.
Das ist wirklich, ich lasse dich nicht los, bis du mich segnest. Das sollten wir, glaube ich, öfters beten. Wir sind dann oft schon wieder weg oder lenken uns ab oder verzweifeln. Aber Herrgott, ich werde dich nicht loslassen, bevor du mich segnest. Mach dein Scheiße. Nein,
dein Job mal.
Nein, oder einfach ja. Ihn nicht loslassen. Ja, und dann kann er dir immer noch sagen, mach du deinen Job. Ja,
ja. Ich
habe was anderes vor.
Mach du deinen Job,
ja,
dein
aber
Job
er
ist
kann
mich
er,
zu segnen. So
aber er kann immer noch sagen, ja, anders als du willst. Und das
ja,
schon hart, dass
ja.
Er unseren Willen nicht immer erfüllt.
Ja.
Gott sei Dank, aber es ist für uns hart zu ertragen. Und das ist halt beim nächsten Punkt, wie umgehen mit dem Leid anderer, da müssen wir halt echt aufpassen als Christen, dass man nicht zu voreilig irgendwelche schlauen Tipps geben oder verurteilen. Eins von beiden.
Ja. So von wegen, ja, meine Mutter ist doch auch gestorben, hab dich mal nicht so. Oder,
genau.
Oder ja, ja, vergewaltigt wird doch jeder Dritte, ist doch nicht so schlimm, tu mal nicht so. Das sind ja Sachen, wo gerade, glaube ich, da sind sogar teilweise Frauen untereinander noch schlimmer als alle anderen, weil die sich, ja, ich bin doch auch stark, ich schaff's doch auch, warum denn du nicht? So habt ihr
ja, man
so.
Muss, ich glaube, wir müssen, mach's wie Gott, werd Mensch, ne, hast du immer.
Na, irgendwie, da gibt es auch noch so ein aus der, mach's aus Liebe, mach, aber mach's mit Liebe oder irgendwie sowas.
Ja.
So ein, weiß nicht mehr genau, wie das war.
Weiß ich ja nicht mehr genau. Das ist ja dein Kopf.
Nee, hast du aber mal gesagt, bestimmt.
Ja, nicht alles, was in deinem Kopf rumspuckt.
Hast du mal gesagt, doch.
Aber der Punkt, auf den ich hinaus will, dass wirkliche Begegnung zugelassen werden muss. Wir sind oft schon, das ist die typische Konversation zwischen Frau und Mann auch. Ne? Die Frau erzählt ihr Leid, der Mann sagt, okay, pass auf, das und das und das und das wäre jetzt zu machen. Und die Frau beschwert sich und will einfach, die will jetzt überhaupt keine Lösung, die will jetzt einfach schon mal Mitleid. Ne? Und das ist natürlich sehr banal ausgedrückt, aber worauf ich hinaus will, ist halt wirklich Begegnung zulassen. Nicht schon wieder beim Nächsten sein, nicht schon wieder bei der Lösung sein, sondern einfach mitleiden. Das ist gar nicht so einfach, weil wir uns ganz schwer tun, das Leid anderer an uns heranzulassen. Meine Mutter ist da zum Beispiel ein Positivbeispiel, die kann das wirklich und ich bin dann schon immer genervt, ne? Ich komme heim und dann sagt sie, oh, und der hat das und der hat das und oh, bei denen ist daheim zurzeit das los und bei der Ehe und die hat mir das erzählt und ich denke mir nur, oh, kannst du mich einfach mal in Ruhe lassen, ich habe überhaupt keinen Bock, das jetzt mitzuleiden, aber die ist halt so ein Typ, die das dann immer mitträgt, auch, ist ja gut, ja, ist es ja auch ihr Charisma, die ist dann so in sich, hat sich dann aber natürlich bei meinem Vater und bei mir auskotzt. Und wo ich mir immer denke, ich will das jetzt eigentlich gar nicht, was natürlich jetzt vielleicht damit zu tun hat, dass ich dann einfach im Urlaub bin und einfach davon nichts sehen und nichts hören will.
Aber du bist halt auch so ein Typ und ich auch, dass man sofort lösungsorientiert ist. Dass man, wenn dir jemand was erzählt, sofort 10 Ideen...
Bloß, dass deine Lösungen abstus sind.
10 Ideen im Kopf hat, wie man dieses Problem jetzt lösen kann. Und das ist manchmal aber gar nicht, der andere will, dass ich gerade das Problem löse oder einen schlauen Ratschlag gebe, sondern dass er einfach nur mal erzählen will.
Ja, wollen wir
ja
beide auch nicht. Deswegen funktioniert
deswegen
das gut so bei dem Podcast. Ich gebe dir Tipps, die du nicht hast, nämlich
ja,
Tipps,
genau.
Die ich nicht hast. Ja, ist das super.
Ist doch richtig
erleben.
Gut. Ja, aber teilweise ist es ja so, dass die Leute einfach nur wollen, dass du denen zuhörst und gar keinen schlauen Rat gibst und kein Problem löst.
Ja,
das gibt
machen.
Leute, die das können, ich nicht.
Nein, was mir dabei hilft, muss ich wirklich sagen, ich kann es ja auch nicht per se, aber was mir dabei hilft im seelsorglichen Kontext, ist einfach zu segnen, es in Gebet umzuformulieren. Weil irgendwas sagen muss ich dann, ich halte dann Stille nicht aus, aber wirklich sagen, okay, darf ich für dich beten. Das hilft mir.
Ja.
Ja, jetzt sind wir doch gut dabei, Mensch.
Schön.
Leute.
Ja, beten wir für alle, die leiden und segnen die alle.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Herr Jesus, wir legen jetzt in dein Herz all unser Leid. All das, was wir ausgesprochen oder unausgesprochen mit uns rumtragen, legen wir jetzt in deine Hand. Und wir bitten dich, dass du das Gute daraus webst. Und wir bitten dich um Vertrauen. So segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gott liebt euch.